So, das ist ja gemütlich hier, du Weihnachtsmarkt in der Mönckebergstraße, wunderbar. Zwei Glühweinchen, einen für den lieben Rupert, der müsste nur noch kommen, wie immer ist er zu spät. Ich glaube, da hinten, da sehe ich ihn, da ist er doch.
Stefan, da bist du ja. Mensch, Maja, du, ich habe schon 5 andere angetippt, dachte jedes Mal, du bist es.
Rupert, hat nie geklappt. Ja, freut mich, dass du da bist. Ich bin schwer zu erkennen, das weiß ich. Das liegt daran, dass bei mir kein großer Unterschied zwischen dem Zustand des Sitzens und des Stehens ist. Aber du hast mich ja gefunden, das freut mich. Wie geht's dir?
Gut, gut. Oh, du hast ja schon Glühwein für mich. Oh, wie schön.
2 schöne Tassen, extra groß, sind auch super günstig hier mit 6 Euro.
Extra hart mit Schuss.
Ja, genau. Und extra viel Zimt, das machst du ja so gern, ne?
Ja, sehr schön, sehr schön. Ich liebe Zimt. Kann gar nicht genug Zimt kriegen.
Du, sag mal, bevor wir hier irgendwie zum Spekulatius übergehen, ich habe hier ein Ding vor mir, da müssen wir drüber reden. Benedict Evans, ja. Ne? Der war früher mal bei Andreessen Horowitz hier, Venture Capital, ist mittlerweile Branchenanalyst. Der hat hier ein Ding rausgehauen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal diskutiert, da sorgt immer für gute Stimmung, aber ey, muss man mal auf sich wirken lassen und nicht gleich irgendwie beiseite schieben. Der sagt Folgendes, schnall dich an, halte dich an deiner Tasse fest. Der sagt Folgendes, der sagt, im Grunde ist die Customer Journey, sind nur 2 Teile. Und der erste Teil ist Discovery, du musst also irgendwie entdeckt werden, du musst gesehen werden, du musst Aufmerksamkeit bekommen, du musst für relevant befunden werden, das alles ist Discovery. Und dann gibt es einen zweiten Block, da ist Logistik. Das ist die reine Abwicklung der Transaktion, der Laden, des Shops, im Shop, in der App, wie auch immer. Und er sagt, wenn du dir die Welt in diesen beiden Blöcken vorstellst, dann ist der erste Block heute schon fast ausschließlich digital. Also ob du jetzt ein Händler bist oder eine Marke, die Leute konsumieren alles auf dem Handy. Siehst du ja, guck mal da hinten, die klotzen, entweder quatschen sie oder hängen mit dem Kopf im Spekulatius. Oder sie hängen halt auf ihrem Mobiltelefon. Ne? Also eigentlich Discovery 100%, nahezu 100% digital. So, wenn du das zu Ende denkst, sagt er, dann ist eigentlich das, was übrig bleibt, nur noch Logistik. So, wenn du jetzt als stationärer Laden, also in der Discovery keine Rolle spielst, ob es dir gefällt oder nicht, bist du eigentlich, wirst du reduziert auf eine Leistung in der Logistik. So, und dann bist du natürlich irgendwie in den Lagen mit den Kosten, Miete und Personal und so weiter, bist du eigentlich ein sehr teures Logistikkonzept für so einen Pickup-Service, wo die Leute reinkommen und sich den Klamauk rausholen müssen. Ne? So, egal wenn du das erzählst, die Leute gucken dich mit großen Augen an. Wie, spinnt der oder hat der recht?
Hey, also da ist direkt mein Spekulationskeks zerbrochen. Guck mal, ganz aufgeregt in meiner Hand. Nur noch zerbröselt hier. Ja, das klingt wie die Untergangsprophezeiung des Retails. Ne? Also jetzt mal arg zugespitzt, ne? Sind wir uns wahrscheinlich einig. Ne?
Ja,
ist vielleicht im echten Leben nicht nur schwarz und weiß und Yin und Yang. Ne? Aber jetzt nehmen wir mal an und bleiben wir mal bei dieser Zuspitzung und der hat recht. Dann hat er mehr oder weniger den Untergang vom Retail prophezeit. Also löse ich mal raus, weil du hast ja recht. Ne? In der Stadt, Logistikzentrum ist arschteuer, ob nur ein reiner Logistik-Hub, ist das funktionabel? Du musst irgendwie Umsätze ja generieren, damit du diese Kosten rechtfertigen kannst. Oder, das kannst du natürlich auch machen, du musst irgendwie schlau in eine unternehmerische Gesamtrechnung reinbringen, wenn der Retail halt keinen Umsatz bringt, was bringt er denn dann? Also bringt der Kundenkontakt, bringt der Markenstärke, bringt der XY? Aber ist schon arg zugespitzt. Also, ich finde es zugespitzt.
Naja, ist es. Auf der anderen Seite, ich sitze dann immer in Runden und sagen die Leute, ja, aber Moment hier, 80% ist ja hier noch offline, ne? Und dann sage ich immer, ja gut, aber das ist so ein bisschen Taschenspielertrickserei, ne? Ich weiß nicht, wir sind ja beide hier schon Dinosaurier im Online. Du erinnerst dich ja noch, als das erste Mal diese Attributionsthematik aufkam, ne? Vorher alle Last Click, Last Touch irgendwie Zuordnung. Das heißt, wer auch immer die Bestellung als letztes irgendwie dir in den Shop gedrückt hat, der wurde gefeiert als der Kanal, der es gemacht hat. Wenn du mal ganz ehrlich bist, das machen wir ja heute eigentlich auch, ne, im Offline. So, wir gucken da irgendwie auf 80% Offline-Anteil und ignorieren ja komplett die Tatsache, dass aber alles das, was davor war, bevor die Kasse jetzt unten irgendwie katschong aufgesprungen ist, alles davor oder vieles dessen war online, war digital. So, wenn du das jetzt eigentlich mal diese Attributionslogik, die wir online alle machen und ohne die wir das alles unseriös finden würden, wenn wir das jetzt mal anwendeten, dann bliebe für den Offline-Umsatz nicht mehr allzu viel übrig. So, und jetzt kommt der kleine BWLer, der holt jetzt die Kostentabelle raus, ne, schiebt den Glühwein links und rechts zur Seite, legt die Kosten daneben und siehe da, es war vorher schon eng und jetzt ist das Ding natürlich, jetzt platzt das Ganze eigentlich. Ne?
Aber fairerweise musst du es auch umgedreht drehen, ne? Weil das ist ja die Unterstellung, nahezu der gesamte Retail-Umsatz ist irgendwie online aktiviert. Könnte man natürlich auch eine umgedrehte Rechnung machen, ja, und wie viel Online-Umsatz ist denn Retail aktiviert? Ja. Weil ich kenne das nämlich schon aus Beispielen. Ich hatte immer früher halt Kunden betreut wie Thalia und Konrad. Konrad hat zwar keine Läden mehr, hat wahrscheinlich irgendwelche Gründe.
Aber da war lief schon so gut, so. Sagst du?
Ja, also du schließt nicht, wenn du Erfolg hast, ne? Aber da war es schon so nachweisbar. In den Städten, wo sie Läden hatten, haben sie auch mehr Online-Umsatz gemacht. Also auffällig häufig. Und da ist nicht klar, weil Großstadt, und natürlich macht eine Großstadt mehr Online-Umsatz, sondern versus andere Großstädte, wo keinen Laden. Also diesen Effekt gibt's. Also muss sie dieses Attributionsmodell auch umgedreht rechnen, um fair zu bleiben. Frage ist halt nur, was wirkt stärker? Ne? Also ist der Effekt von einem Retail-Laden auf Online der stärkere oder Online-Aktivierung über was weiß ich alles, von Blogpost, Anzeige, um irgendwas, irgendwie einen Impuls zu haben, um in den Laden zu fahren und etwas zu kaufen. Und das ist, da kann man auch super diskutieren, ne?
Ja, wobei, ehrlicherweise ist so dieses Thema Offline in Richtung Online-Effekt, ehrlicherweise setzt das auch so ein bisschen auf der romantischen Vorstellung der Reichweite auf, ne? Also die Realität ist ja ehrlich, ist ja die durchschnittliche Filiale eines durchschnittlichen Einzelhändlers, die hat am Tag irgendwie zwei Hände voll Besucher. Das ist einfach so. Weil nicht alle irgendwie am Stachus irgendwie eine Bude haben. So, wenn du in einer ganz normalen, also selbst in der Mönckebergstraße ist das schwierig, aber ich sag mal, die durchschnittliche Lage im durchschnittlichen Deutschland. Also du meinst
gerade kleiner Laden versus großer Laden, ne?
Ja, Lage, ne? Also Traffic, Footfall, Frequenz sozusagen an einem Standort ist im Schnitt halt auf Tagesbasis homöopathisch. Und wenn du zwei, maximal drei Hände voll am Tag hast und rechnest das aufs Jahr hoch, dann ist da halt nicht viel Frequenz. So, und wenn du jetzt sagst, und da gehe ich ja mit, ne, die Attribution geht in beide Richtungen, fair enough. So, aber dann guckst du jetzt in die Offline-Reichweite und dann ist die halt homöopathisch je Standort. Das heißt, insgesamt jetzt für deine Company, für dein Konzept, wird das online, also insgesamt wird es nicht groß helfen, weil du diese fehlende Reichweite offline pro Standort hast. Und die einzige Lösung, das jetzt, oder die einzige Lösung ja jetzt, noch mehr Standorte zu machen. So, aber um die Kosten
halt pro, hinzukriegen, ne?
Ja, genau, um den Impact bedeutungsvoll in Summe zu machen und nicht nur an dem einen Standort das belegen zu können, sondern jetzt willst du ja das, was du da geschafft hast, at scale irgendwie schaffen. Und dann müsstest du jetzt in Expansionslaune losgehen und super viele, das ist übrigens ein Begriff aus dem Retail, Türen jagen. Ne? So, dann würdest du jetzt Türen jagen gehen und expandieren. So, und dann holst du wieder hier die schmutzige Kostentabelle raus hier und dann eider daus, noch mehr Fixkosten, pro Standort noch mehr Fixkosten, noch mehr Leute. Das heißt, betriebswirtschaftlich würde ich mal zumindest die These wagen, ist das Modell zum Scheitern verurteilt. Weil um das zu skalieren, müsstest du tierisch in einem Modell expandieren, das eigentlich hochgradig unproduktiv ist, ineffizient ist, teuer ist.
Also wir sind uns ja einig, dass wir haben ein Retail-Problem und die Lösung ist, noch mehr Retail zu machen, dass das keinen Sinn macht.
Also, da würde ich mitgehen.
Hör ich jetzt hier mal
auch raus. Auch nach dem dritten Glühwein, da würde ich mitgehen, ja.
Und wir trinken hier mit Schuss. Ne? Aber es ergibt trotzdem irgendwie nicht so ganz Sinn. Aber wenn das keinen Sinn gibt, dann muss man halt Retail vielleicht komplett umdenken im Sinne von, heute bin ich ja, also jetzt mal, der Evans hat ja zugespitzt, dann lass mal zugespitzt bleiben, dann bin ich ja heute eine Fläche mit Regal. Ne? Ich habe Fläche und da versuche ich auf einen Quadratmeter extrem viel Produkt reinzuschieben, weil, das weiß ich ja auch, der Retailer denkt immer Umsatz pro Quadratmeter. So, und entweder ich habe halt total wenige, da müssen sie aber sündhaft teuer sein, Produkte, oder ich habe halt Bonprix-artig auf engstem Raum oder H&M, Zara möglichst viel Ware auf engstem Raum gequetscht, damit ich auf meinen Quadratmeter Umsatz komme. So. Und dieses Modell ist schon echt schwierig. Ne? Also es ist, also ich kann nur sagen, ich möchte keinen Laden. Also weil das wäre mir zu risikobehaftet. Ne? Weil du hast ja mal gesagt, die Marktanteile sind ja immer noch 80%, aber wir wissen ja beide, der Marktanteil muss ja nicht auf 50% Retail-Umsatz gehen, damit es irgendwie kracht, sondern es reicht ja oftmals schon nur 5 oder 10% Frequenzrückgang, weil natürlich die Marge in der klassischen Ladensfläche extrem niedrig sind, weil du halt on top halt nochmal Miete, Personal etc. hast. Deswegen ist es alles dünn gestrickt und die Frage ist, welche Modelle bleiben denn dann überhaupt noch übrig, ne? Weil irgendwann mal, wenn Frequenz zurückgeht, dann fallen immer mehr Modelle hin und dann können halt nur noch Modelle übrig bleiben, die das handeln können. Und ich meine, guck mal da, also ich habe zwar schon 3 Glühbirnen drin, aber so weit kann ich nur hochgucken, dass ich sehe, das sind nur noch Marken in der Mönckebergstraße oder weite Teile, ne? Weil die können das noch eher tragen als Händler, ne?
Ja, ich glaube auch, dass die ein Stück weit das Zukunftsszenario, also du hast so diese Nachschubkonzepte, ne, wo die übrigens ihre Discovery herkriegen, müsste man mal separat diskutieren, aber du hast diese Nachschubkonzepte, wo die Leute reinlatschen und wissen, das ziehe ich jetzt hier raus und das mag an Lagen funktionieren, das mag sie auch rechnen. Es ist ja auch nicht so, als wären alle Stationärgeschäfte defizitär, das ist ja auch nicht so. Auf der anderen Seite ist aber auch nicht jeder ein Apple Store, das ist, ne, gehört auch zu weit, aber du hast Nachschub und du hast auf der anderen Seite natürlich so diese Impulsthemen. Und ich würde ja zumindest mich aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass ein Lösungsraum, ich würde das nicht wollen, ne, für mich selbst, aber jetzt mal in der Theorie ist ein Lösungsraum für den Handel zweifelsfrei das Thema Discovery. Ne? Wenn ich es schaffe, Handel, Fläche anders zu denken als heute und gehe eher in Richtung, ich sag mal, Apple 2.0, ne, von Showroom, Experience Center, Community Treff, Workshops, keine Ahnung, also da muss halt irgendwas passieren, was online einfach, was online nicht kann. Ne? Ich meine, eigentlich ist der Ort, ein physischer Ort ist ja schon das mit dem höchsten Impact cool. auf den cool Menschen. Sein. Ja, klar. Guck mal, du hast ne, die Physis des Raums, die Physis des Raumes, du hast die soziale Interaktion mit den Leuten, das ist eigentlich, gibt ja diesen Spruch, ne, Geschichten und Bilder sind SEO fürs Hirn, ne? Und das ist ja so. Du kannst dir das. Also einprägsamer geht es nicht mehr, wenn es gut gemacht ist. Also cool. Wenn's
gut gemacht ist.
Super teuer, aber cool. Hat schon Potenzial, ne? Kann online so nicht per heute, ne? Aber da muss ja eigentlich die Lösung irgendwo liegen. Die muss ja irgendwie in dieser Qualität dieser Inszenierung, des Erlebnisses, des Serviceraums, muss die liegen und nicht im Hochregallager, was du selber betrittst. Ne?
Es ist so schwer, ne? Es hängt echt wirklich. Es hängt so enorm davon ab, in welcher Kategorie bin ich unterwegs, wo ist das Preisgefüge meiner Produkte, also zum Beispiel Sport finde ich ja eigentlich prädestiniert, eigentlich theoretisch für Läden, ne? Also ich war ja zum Beispiel, das ist lange her, aber ich war ja mal bei Sportcheck und dann hatte ich so eine Laufanalyse bekommen, das fand ich schon cool, ne? Ich bin dann auch
also ein alter Hut,
bin so lange gelaufen.
Also das ist doch ein alter Hut, oder? Laufanalyse, ist das nicht, hat das nicht schon so ein Bart?
Du weißt ja nicht, wie ich laufe, ne? Aber ja, aber ich meine, vom Prinzip her, da ist jemand, der hat richtig Ahnung, der hat mir Dinge über meine Füße und meinen Laufstil gesagt, die wusste ich nicht und ich bin eigentlich Sportler. Ja,
ist cool.
Ne? Fand ich schon irgendwie ganz cool und spannend und dann hat er mir schon explizit sagen können, also so wie du so, vom Laufstil, ne? Bei mir war es so, die Ferse knickt so ein bisschen nach innen. Ne, bräuchte da halt einen Schuh, der sozusagen auf der Innen mehr Belastung aushält. Das fand ich schon gewitzt. Das hätte ich online nie so rausgefunden. Aber da war zum Beispiel auch so das Momentum so, wo ich das Video halt mega fand und dachte ich, vielleicht kann ich das Video auch haben. Ne? Ich würde mir das gerne nochmal in Ruhe anschauen. Das ging dann zum Beispiel auch gar nicht. Jetzt DSGVO, nicht, dass da wieder alle rumschreien, aber so. Aber das sind schon mal so ein kleiner Punkt, wo ich sage so, warum kann der mir das nicht in meinem Sportcheck, mein Kontobereich im Onlineshop, das zum Download zur Verfügung stellen, ne? Zum Beispiel. Also, das ist, ne, wir sind jetzt hier so bei Akupunktur und ich habe so ein kleines Zettelchen, ne? Und du weißt ja, wie viele Nadeln du brauchst, damit das wirkt. Aber das vielleicht ein bisschen mehrdimensionaler zu denken, ein bisschen nachhaltiger zu denken, eher zu sagen, wir haben hier einen extrem starken Kontaktpunkt und was lässt sich daraus machen? Ne? Also die Frage, die ich mir halt immer stelle, wie sieht Retargeting für den Retail aus? Wie sieht ein Cookie für Retail aus? Ne? Also diese Prinzipien, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und dann das nachher festzuhalten, ist ja eigentlich schon ein Riesenpotenzial, was hier rumschlimmert, aber was irgendwie aktuell noch keiner heben kann. Und weil du meintest, Schaufenster ist ja wie so ein, also bleiben wir mal in der Online-Welt, wie ein Banner, der eingeblendet wird und der ja schon prägnant sein kann, aber ich weiß halt nicht, wer da vorbeigegangen ist, ich weiß nicht, ob es die wahrgenommen haben, bei Online kann ich so halbwegs antizipieren, also du steuerst zu viel blind, weißt du, das ist so das Problem, glaube ich.
Ja, weil die, ganz ehrlich, ne, weil die meisten Retailer sagen ja, sie haben den Kundenzugang quasi erfunden. Was sie aber eigentlich gemacht haben, ist, sie haben eine Türe, also sie haben eine Türe in zwei Scharnieren irgendwie aufgehängt, geöffnet und haben Leute in den Laden gelassen, die aber dann als flüchtiges Gut auch wieder rausgelatscht sind und sie haben nichts von diesen Kunden. Nee. Außer noch irgendwie den Wind. Der dann ja,
oder so eine Kundenkarte, ne, so eine Kundenloyalitätskarte, das war immer so der
Aufhänger. Ja, aber weißt du, aber das wäre ja schon, das wäre ja schon mal ein erster Schritt in das Thema. Eine Kundenbeziehung braucht eine Datenbeziehung. So, die Retailer, viele Retailer haben vielleicht ein Kundenprogramm, aber Kartenprogramm, sich damit aber nie richtig beschäftigt, sind in der Regel auch absolute Datenwüsten. Irgendwo liegt da irgendwie eine Datenbank, keiner macht damit was. Aber das Ding, was ich halt, mein Punkt ist ja, du hast nur eine Kundenbeziehung, wenn du ein brauchbares Datum mit einer Erlaubnis der Interaktion hast. So, das ist ein digitales Konstrukt. Da sind wir wieder beim Thema Discovery und Digitalität. Selbst wenn du eine Türe betreibst, wenn du keinen digitalen Kunden, wenn keinen Bezug, digitalen Kundenbezug hast, kannst du nichts interpretieren, kannst nichts auswerten, kannst nichts an Wertschöpfung sozusagen zusätzlich generieren. Deswegen ist das analogste Konzept der Welt komplett verloren, wenn es nicht zeitgleich auch angereichert wird mit einer großen digitalen Komponente. Und das ist Discovery, CRM, Kunden verstehen, Kunden kennen, Tracking, Analyse, Visual Merchandising. Was muss eigentlich wo im Laden eigentlich stehen, damit das performt? Wie laufen Leute durch meinen Laden? Sensorik im Store. Das sind alles, da fehlt komplett in den meisten Konzepten, fehlt komplett diese digitale Denke. Und wenn du das kombinierst mit einem geilen Store, in allen Stärken, die ein physischer Raum hat mit Menschen drin, ne, dann würde ich trotzdem keinen eröffnen. Aber da hätte ich viel Fantasie, dass das zumindest an dieser Location fliegt. Ne?
Aber es muss nicht nur über Daten funktionieren. Es muss nicht. Also zum Beispiel halte ich fest, ich kaufe wirklich nahezu alles online. Aber es gibt ein, zwei Bücherläden, die liebe ich einfach. Da gehe ich wahnsinnig gerne hin. Eine ist an der Hohe Luft. Brücke und das ist so ein toller Bücherladen, der ist gemacht wie eine Galerie, wo du so riesige Drehbretter hast, wo die Bücher wie Gemälde dran sind, ich kann das dann drehen, erfahre was zu dem Autor und zu dem Buch, die haben eine Kaffeemaschine, die machen echt richtig geilen Kaffee, die laden dich förmlich an, möchtest dich hinsetzen, also die wollen dich wirklich zum Verweilen und die machen eine total nette, sympathische Atmosphäre und die Leute, die haben auch wirklich echt Ahnung, die frage ich was und die lieben halt das, was sie machen. Und das merkst du diesem Laden an, in allem, wie er gemacht ist, wie die Leute hantieren, wie du behandelt wirst. Und die machen nichts mit Daten und ist auch nur eine einzelne Kette. Also weißt du, das ist irgendwie jemand mit Passion für Bücher, die einfach gesagt hat, wie sieht mein Traumbücherladen aus und hat sich in Anführungsstrichen ein bisschen verwirklicht. Und das Ding hat auf Google Maps 5000 Bewertungen, wirklich mit 4,999 Durchschnittsbewertungen. Jeder weiß auf Google Maps, wie scheiße schwer das ist. Die Leute lieben diesen Laden. Also es geht, das ist jetzt so ein total minimales Beispiel, aber du musst dir halt echt was einfallen lassen.
Ja, aber du sagst keine Daten. Ja, du sagst einfach keine Daten und im zweiten Halbzeit sind wir bei Google Maps. Also auch da ist Discovery unterstützt durch Daten, weil nämlich die Reviews und Ratings in der Discovery jetzt auch sichtbar werden, ne? Weil die Leute, die jetzt sich mit Büchern beschäftigen, dann auch zusätzlich nochmal diese Findbarkeit haben. Deswegen sind die Läden, so analog sie daherkommen, wenn sie es richtig machen, trotzdem in der digitalen Discovery komplett präsent. Und das ist die Kombination, ne? Also das stimmt, Leidenschaft.
Aber das machen die vom Laden, ne? Das machen nicht die vom Laden. Das kriegen naja, die haben geschenkt, sich, in Anführungsstrichen,
genau.
Weil sie einfach mega gut sind. Aber ich glaube jetzt nicht,
dass ja,
die
richtig
explizit das fördern, ne?
Das kann sein. Sie haben aber bestimmt irgendwie bei Google My Business da irgendwie einen Account und sind in Google Maps auch mit ihrem Namen gelistet. Also das haben sie schon wahrscheinlich gemacht. Aber ich will nur sagen, auch da, bei aller bei allem analog handgeklöppelten, ne? Und da liegt eine Menge Opportunität. Trotzdem das in Kombination halt mit digital unterstützter Discovery, das ist aus meiner Sicht das einzige Rezept, was nach vorne überhaupt nur irgendwie funktionieren kann, wenn ich schon so eine stationäre Fläche betreiben möchte. Und das Thema Leidenschaft, da gebe ich dir komplett recht, ne? Also chinesisches Sprichwort sagt ja, wenn du nicht lächeln kannst, mach keinen Laden auf, ne? Und das ist ja genau das Ding. Ja, du musst auch Bock drauf haben, du musst auch brennen für das Ding. Die Leute wollen, dass du authentisch irgendwie für ein Thema stehst, für eine Marke stehst, für eine Kuration brennst. Du musst halt irgendwas mitbringen, was besser ist als die anderen, die neben dir auch Türen irgendwie in Scharnieren schwingen haben.
Aber für mich, für eine große Kette fast nicht haltbar. Weißt du, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt da im Vergleich dann irgendwie so ein H&M nehme, also ich kenne es ja auch von Retail, sagen die, oh, wir haben unser größtes Asset ist die Leute, unsere tollen Berater. Aber ganz ehrlich, ich gehe in 19 von 20 Läden rein
mit der aber Rupa,
Person will
aber
ich kaum sprechen, beziehungsweise sie will auch nicht mit mir sprechen. Ne, also das ist schon eine Wüste zum Teil, ne?
Ja, aber wie kommt's? Ja, wir zahlen seit Jahrzehnten irgendwie Mindestlohn, stellen nur Aushilfen und Teilzeitkräfte ein und Studenten, die irgendwie froh sind, wenn sie da rauskommen und nur für die paar Euro da irgendwie reinmarschieren, finden ja auch kaum mehr Leute, weil wir diesen Berufsstand so runtergerockt haben, im Grunde vom Image her, dass die Leute lieber mit dem Klapprad irgendwie Essen ausfahren, als sich in so einen Laden zu stellen. Also das ist ja das Ding. Ne? Wenn man das aber ernst nähme und würde sagen, ne, wir machen hier wirklich eine Inszenierungsleistung und wir suchen Brand Ambassadors und nicht Verkaufspersonal, ne, die wir mit dem DIN A4 Blatt in Times New Roman an der Fensterscheibe irgendwie suchen. Wenn wir das ernst nehmen, na, dann ändert sich natürlich schon die Qualität und damit auch das Image solcher Berufe. Ne? Und Marken, also wenn eine Marke das nicht schafft, muss sie die Läden schließen. Also das ist ja das Ding, ne? Wenn ich mir den Luxus leiste einer stationären Fläche, dann heißt das all in. Und vom Ladenbau, vom Fenster, von den Leuten, die darin arbeiten, von der Kuration, der Inszenierung, wenn das dann nicht fliegt, dann ist das natürlich, dann muss das verrecken. Und das ist ja genau der Punkt, ne? Also wenn, dann all in. In dem Sinne, ich geh noch mal eine Rutsche holen, ne? Oder?
Ja, du bist so in Fahrt, wir trinken auf jeden Fall nochmal einen Glühwein.